ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Glas oben.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Schnupfvereinen.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Miguel, machst du an, Mod?
Schaffe ich. Mhm. Eine neue Folge, Too Many Tabs, frisch aufgeköchelt wie eine gute Tütensuppe im Kaffee-Extrablatt, befindet sich in eurem Feed. Neben mir steht, sitzt die einzig wahre Caroline Worps in ihrem feinsten Podcast-Zwirn und hat, wie ich auch, die geöffneten Tabs vor sich feinsäuberlich drapiert. Tabs, die nur darauf warten, hier in der ARD-Audiothek geschlossen zu werden. Einer nach dem anderen, wie man die Knödel isst, gell?
Ich habe einen Ernie-Pulli an.
Ja, ist mir aufgefallen. Du hast den gleichen Pullover wie Ernie.
Ja.
Finde ich toll.
Nachgekauft.
Ja. Who wore it better?
Ja, müssen wir mal ein Foto machen.
Ja. Caro, wir haben ja jetzt Wicked geguckt. Wir haben letzte Woche eine ganze Folge drüber gesprochen, bevor wir den Film gesehen haben.
Ja.
Jetzt ist es soweit.
Wir haben ihn gesehen gestern Abend, wenn wir die Folge jetzt aufnehmen, was wir in der Menge aufgeschnappt haben. Es ist unglaublich hier.
Es ist unglaublich hier, hat eine im Kino gesagt, bevor der Film losgegangen ist. Da war es schon unglaublich.
Es war unglaublich.
Es war unglaublich. Also, wir hatten ja sehr hohe Erwartungen und wurden nicht enttäuscht. Natürlich kommt es nicht so 100% an dieses Live-Gefühl aus einem Musical ran. Ich fand es sehr, sehr geschmackvoll und sehr, sehr lustig, unterhaltsam, sehr gut umgesetzt.
Mind blown. Also die letzten 15 Minuten, die scheppern einem so um die Ohren.
Die haben gescheppert.
Boah, das war wirklich, sah ganz toll aus.
Wir saßen da in unseren Kinosesseln, waren mind blown. Dann bahnte sich jetzt natürlich diese epische Endsequenz mit Defying Gravity an, die natürlich ewig lange in die Länge gezogen wurde und noch eine Stufe mehr drauf und wirklich bis zum Get-No alles ausgespielt, mehr ging nicht. Und es bahnte sich an, dieses kurz bevor diesem alle warten gespannt auf diesen Moment. Und dann hatten wir ja so einen kleinen Moment, den nur wir erleben durften, in unserem Kinosaal.
Direkt neben uns. Das war quasi die Situation. Bring me down.
Da, 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 da. Es hat jemand genießt. Es hat jemand an der exakten Stelle genießt.
Das war Timing.
Eine Millisekunde vor dem berühmten
Hatschi.
Auch so niedlich genießt. Also konnte man dieser Person nicht verübeln.
Ja, da kann man auch schon ein bisschen warten noch. Das kannst du noch rauszögern, bis die Hex dann in der Luft ist.
Also es war auf jeden Fall, hat der Epicness nichts genommen. Und ich muss auch sagen, mir ist positiv aufgefallen, dass sie dann doch auch an manchen Stellen dieses ganze Setting so ein bisschen selbstironisch aufgearbeitet haben. Weil ich glaube, so ein Riesenfehler bei diesem Cats-Ding war, dass sie das Ganze so ernst genommen haben. Also sie wollten uns Jason Derulo als Katze wirklich so auf den ersten
sellen.
Layer...
Jason Derulo sellen.
Hier hatten sie an den richtigen Stellen auch so gute selbstironische Momente. Also es ist, ich fand es sehr, sehr sehenswert.
Ja, und jetzt, wo ich den Film gesehen habe, konnte ich mich endlich in dieses ganze Behind-the-Scenes-Material reinfallen lassen. Wow, wusstest du, dass Cynthia Erivo ihre Elphaba-Stunts selbst gemacht hat?
Ja, da gibt es auch so Videos, wie sie da in dieser Blue Box da hier ihre Pirouetten dreht.
Sie ist von so einem Korsett und so ganz vielen Seilen quasi gehalten und sie wirbelt so durch die Luft mit dem Besen. Und dabei ist die Kamera close auf ihrem Gesicht, also sie muss gleichzeitig Stunts machen, acten, weil sie das, die Close-Up auf die Mimik hat und sie singt dabei live Defying Gravity. Das fand ich so beeindruckend, was ungefähr der schwerste Song der Welt ist. Alle Vocals der Main-Schauspielerin wurden ja live am Set gesungen. Das
fand ich auch super
total krass. Dann habe ich noch gesehen, diese eine Tanzszene in der Oskothek, dass die teilweise auch improvisiert war von Ariana und das Cynthia da wohl wirklich spontan weinen musste. Und nachdem man das alles gesehen hat, ich kann jetzt mehr verstehen, warum die alle die ganze Zeit heulen auf dieser Press-Tour. Aber trotzdem ist immer noch so lustig. A gift that keeps on giving. Dann noch ein Fun-Fact. Jonathan Bailey reitet auf dem gleichen Pferd, also der Fiero, wie in Bridgerton. Oh.
Oh, und er hatte Strähnen. Oh.
Er hatte Highlights in der Tolle.
Durchaus aufgefallen.
Wie süß war die kleine Nessa Rose?
Ja.
Da haben wir nur gemacht, als die kam. Und noch ein Funfact, das haben wir letztes Mal vergessen, dass natürlich die Universität auf Deutsch mit Gliss übersetzt wird, sowohl im Text als auch auf allen Schildern, weil die heißt im Original ja Schiss.
Ja, das kann man auf Deutsch nicht so gut sagen.
Kann man nicht so gut, Universität Schiss.
Ich gehe zur Schiss.
Ja. Ja, genau. Ja. Also so viel noch zu Wicked Behind the Scenes und zu unserer Experience gestern im Kino. Ich bin noch ganz beseelt.
Ja, mir haben noch sehr, sehr viele Leute aus der Community geschrieben, dass ich doch mal die Sowjet-DDR-Version Der Zauberer des Maragdstadt gucken soll. Das werde ich auf jeden Fall bis zu unserer nächsten Hörerinfolge mir mal vornehmen.
Das wurde mir
dann
auch empfohlen.
Noch mal drüber sprechen.
So, jetzt haben wir natürlich diese Woche aber frische Tipps dabei. Ganz frisch.
Ja.
Ich bin diese Woche voll in Tabs eingestiegen, die mir schon seit Ewigkeiten immer mal wieder aus der Community geschickt werden. Und zwar habe ich doch vor 2 Jahren mal in unserer Weihnachtsfolge über den Krampus gesprochen. Diese Grusel-Weihnachtsmonsterwesen, die um diese Zeit jetzt in Süddeutschland und Österreich unterwegs sind, mit Routen und so weiter und so fort. Und dass es damit verbundene Krampusangst und Krampusangst-Seminare gibt. Und allgemein bin ich da abgetaucht ins Universum. Gruselige Weihnachtscharaktere. What is going on, Deutschland? Warum muss Weihnachten irgendwie creepy sein? Never forget natürlich Knecht Ruprecht. Never forget die böse Luz, die nachts den Kindern den Bauch aufschneidet. Und
stimmt,
die Specht
ja.
mit der Catchphrase, wetzte, wetzte, Bauch aufschneiden.
Die Mary Kriemen.
Die Mary Kriemen, die mir eingeschickt wurde von Hörerin Ruth. So, und da haben mir jetzt sehr viele Leute geschrieben, guck dir doch mal den Klaas Ohm an, auf Borkum. Habe ich bis jetzt nicht gemacht. Und dann haben sich aber letzte Woche die Ereignisse überschlagen. Hast du vielleicht auch mitbekommen?
Ja, mir haben das auch sehr, sehr viele Leute geschickt. Ich habe es natürlich so ein bisschen über die Berichterstattung mitbekommen, bin jetzt aber nicht so wahnsinnig tief drin. Aber ich nehme an, du wirst mich da jetzt hier bei der Hand nehmen und nach Klaasom führen. Das ist auf Klaasom, ist das eine Insel,
nee,
Klaasom? Nein.
Nee, Klaasom ist der Brauch und die Insel ist Borkum.
Ach so, ich dachte, das wäre so wie Klaasom-Krimi, wie
also
Usedom
wir
oder so.
Wir fangen ganz von vorne an.
Ja, okay. Ja.
Ach so, erstmal noch Headline von vor 2 Wochen aus Stralsund. Weihnachtsmann soll Kind mit Rute ins Gesicht geschlagen haben. Merry Christmas nach Stralsund an dieser Stelle.
Liebe Grüße.
Ja, und dann ganz frisch war dann der Klaas um überall auf den Social Media Timelines und hat bei mir kurzzeitig die Wicked Press Tour verdrängt, weil es ein Drama gab rund um den Klaas um, ausgelöst von einer Doku von Steuerung F und Panorama.
ARD.
Deshalb habe ich mich da jetzt nochmal ins Rabbit Hole reinbegeben. Also während an den meisten Orten in Deutschland in der Nacht zum 6. Dezember entweder in Wicked gegangen wird, wie in unserem Fall, oder die Schuhe rausgestellt werden, um Süßigkeiten vom Nikolaus geschenkt zu bekommen, geht auf Borkum was komplett anderes ab. Borkum ist die westlichste der ostfriesischen Inseln, ist nur knapp 31 Quadratkilometer groß und dort geht eben der Klaas um, beziehungsweise die Klaas-Ome um. Und das Ganze,
ist ein Fantasy-Wesen, oder was?
Genau, das ist ein ganz strenges Ritual. Es wird veranstaltet vom Verein Borkumer Jungens. Es dürfen nur Männer mitmachen und auch nur Männer aus Borkum, die über 16 sind. Und 6 von denen werden dann zu sogenannten Klaas-Ohms ernannt. Die sind auch so ein bisschen monstermäßig, so ein bisschen Krampusartig, aber auch ein bisschen anders. Es gibt Fellmasken, es gibt so einen tonnenartigen Kopfaufsatz mit Fellen, mit Federn dran. Sie tragen so rot-weiße, ja, Outfits und sie haben Kuhhörner in der Hand. Und dabei ist auch noch ein Mann in Frauenkleidern, der Wiefke genannt wird. Und die anderen Mitglieder im Verein sind eben die Fänger. Und die ziehen in der Nacht um die Häuser, kehren in Häuser ein, in Kneipen und so weiter und feiern. So weit, so gut. Du kannst dich hier schon mal...
Ich sehe hier mal ein Foto. Guck mal, da hat er da eine echte kleine Robbe, eine ausgeschöpfte Robbe auf seinem Hut.
Ja, guck mal, du kannst dich hier schon mal so ein bisschen reinweiben.
Ja, also da sieht man jetzt eine riesige Halle voller Männer. 2 oder 3 Männer haben diese merkwürdige Maske auf, wo jetzt aber auch kein erkennbares Gesicht davor ist, sondern es ist irgendwie ja so eine tonnenartige Maske, wo die geschmückt ist mit Hörnern und Federschmuck und ja so einer toten Robbe,
ja,
sehe ich hier auch.
Es werden Glocken geläutet und Hörner geschwungen und alle haben irgendwie eine gute Zeit und feiern. Und der darke Teil an dieser ganzen Sache ist neben dieser ja möglicherweise etwas aggressiven und alkoholgetränkten Grundstimmung, dass Gewalt an Frauen zu dieser Tradition dazugehört. Die Fänger suchen nämlich auf der Insel nach Frauen, die dann festgehalten werden, entweder in der Luft oder übers Knie gelegt werden und dann mit den Kuhhörnern verprügelt werden.
So, und das ist jetzt quasi die gesamte Tradition in Anführungsstrichen. Wer hat sich das denn ausgedacht?
Man weiß es nicht, das ist Teil der Tradition. Also es gibt eine Entstehungslegende, angeblich im 18. Jahrhundert, da war die Hochphase der Walfangzeit und da waren eben die meisten Männer aus Borkum unterwegs auf hoher See, haben auf Schiffen angeheuert und kam dann irgendwann im Herbst zurück auf die Insel. Und inzwischen hatten halt die Frauen dann so ein bisschen das Ruder in die Hand genommen auf der Insel. Und da sollen die Männer eben dann gesagt haben, wir machen jetzt Glas oben und verkloppen die. Also das ist eine mögliche Erklärung dieser Tradition und das ist quasi, hat sich gehalten bis heute. Es ist nicht belegt. Andere Expertinnen sagen, wie passt das nicht so ganz zusammen mit dieser Walfang-Story? Das ist einfach eine Abwandlung vom Knecht Ruprecht und hat so ein Eigenleben entwickelt. Aber anscheinend eine,
ein sehr eigenes Eigenleben.
Ein sehr eigenes Eigenleben, eine sehr alte Tradition, über die komischerweise nicht so viel nach außen gedrungen ist, beziehungsweise das war immer sehr unerwünscht, dass darüber berichtet wird in den Medien.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, warum.
Ja, kann man sich nicht so richtig vorstellen. Also verschiedene JournalistInnen haben das immer mal wieder trotzdem gemacht oder zumindest versucht. Jetzt gab es eben diese Doku und da sind streckenweise Schilderungen irgendwie zutage gekommen von Frauen, die gesagt haben, naja, so geil finden wir diese Tradition gar nicht. Überraschung. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, das ist jetzt nicht so ein symbolischer Klaps mit so einem Kuhhorn, der nicht wehtun soll. Also selbst das wäre irgendwie schon ein bisschen zweifelhaft und irgendwie auch ein bisschen erniedrigend. Nein, die Frauen berichten teilweise, dass sie extreme Schmerzen hatten bei diesem Kuhhornschlagen, inklusive bleibende Verletzungen wie zum Beispiel großflächige Blutergüsse. Und das, was man da in der Panorama-Doku sieht, das sieht schon teilweise ziemlich rabiat aus. Guck mal.
Diese Frau wird von einem Fänger gehalten. Sie wartet auf die Ankunft der Klasums. Und dann wird sie dem Glasum hingehalten und bekommt Schläge mit dem Kuhhorn.
Sag mal, nein, also der prügelt da ja wirklich einfach drauf ein.
Voll.
Kinder schauen zu, umstehende Männer, aber auch Frauen grölen. Jeder Schlag wird gefeiert.
Also wirklich, die hauen da drauf und bei jedem Schlag gibt es so ein Also die feiern das richtig ab, wie quasi diese Frau mit dem Kuhhorn kassiert. So, und das ist jetzt nur, was die Kamera zufällig eingefangen hat. Also irgendwie ist das so ein bisschen, ja, so eine weirde Zwischenwelt, weil natürlich gibt es jetzt einige, beziehungsweise auch viele Frauen, die an dieser Tradition teilnehmen wollen, die eigentlich genau wissen, was da nachts passiert und trotzdem dabei sind. Ich habe gelesen, das soll auf Borkum größer sein als Weihnachten. Okay. Und die irgendwie ja auch stolz auf ihre Bräuche sind und gleichzeitig läuft da anscheinend regelmäßig richtig was aus dem Ruder. Frauen, die von Männern geschlagen werden, haben einfach Schmerzen. Das Ganze scheint einfach was zu sein, was sehr, sehr schnell kippen kann, beziehungsweise in der Vergangenheit oft gekippt ist. Da gibt es eben Frauen, die jetzt in der Doku auch berichten, dass das sehr aggressiv zugeht und auch zu weit geht.
Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach mega Schmerzen und habe richtig geweint und war gleichzeitig wütend auf mich, weil ich so dachte, wieso tue ich mir das gerade an?
Und das fragt man sich auch die ganze Zeit, why? Also vielleicht ist das als Außenstehende einfach nicht so einfach nachzuvollziehen, wenn da so viel Tradition drin steckt und die Eltern haben das schon gemacht und die Großeltern haben das schon gemacht. Vielleicht ist der eigene Bruder irgendwie dabei und dass man dazu irgendwie so ein zwiespältiges, masochistisches Verhältnis irgendwie entwickelt. Aber andere Frauen sagen eben ganz geradeaus, das ist halt einfach irgendwie demütigend. Man steht da irgendwie so weird im Mittelpunkt. Leute machen sich über einen lustig. Das ist irgendwie super beklemmend und erdrückend. Und manche Frauen haben auch berichtet, sie haben sich da versucht, wirklich zu entziehen. Wurden dann auch einfach gegen ihren Willen irgendwo abgefangen. Und irgendwelche Transporter gingen auf, wo dann diese Typen rausgesprungen sind. Es ist wie so ein Kampf gab, wo man sich einfach nicht wehren konnte. Also das sind Erfahrungen, die gehen irgendwie drüber hinaus. Über so, ich mache hier freiwillig bei einem Spiel mit und vielleicht tut es dann ein bisschen weh, sondern es klingt einfach legit teilweise wie so ein Gewaltverbrechen.
Ich finde, das klingt so, so fürchterlich und ich finde es ganz, ganz merkwürdig, dass davon bisher, jetzt bis zu dieser Doku hat davon niemand mitbekommen oder wie?
Immer mal wieder so ein bisschen, beziehungsweise es gab Versuche, irgendwie da so ein bisschen einzusteigen und darüber zu berichten.
Aber die haben JournalistInnen und Kameraleute da schon wirklich aktiv von irgendwie abgewehrt, da sich jetzt irgendwie im Getümmel rund unterzumischen.
Total, guck mal hier, das wurde in den 80ern schon mal versucht von einem Reportageteam, 87, da gibt es auch einen Ausschnitt, da ging es auch schon hoch her.
Und so geht man dabei mit der Reporterin um. Die Männer treiben es auf der Kippe zwischen Spaß und Aggression.
Und hatten NDR Fernsehen, dürfen wir rein?
Nein, komm, weg hier, Mann, gut hier.
Keine Diskussion, okay? Haut ab hier.
Also das ist alles so ein sehr verschworener Kreis. Der Reporter hat gesagt, haut ab hier, keine Diskussion. Also niemand von außen soll da reingucken.
Mhm. Was ist mit den Männern los?
Unter dem Vorwand quasi dieses Brauchtum zu schützen vor dem Außen. Und das ist irgendwie, ja, so ein bisschen fragt man sich, why?
Was ist mit diesen Leuten los da vor Ort? Ja. Dass sie das so hinnehmen und das für normal halten. Also das sieht man jetzt wirklich bei den Bildern. Das seht ihr jetzt natürlich nicht, weil es ein Podcast ist. Aber die schlagen da einfach wirklich mit aller Gewalt auf diese Frauen ein.
Ja, irgendwie ist es kein Wunder, dass das so eskaliert, weil natürlich ist sehr, sehr viel Alkohol im Spiel. Das sieht man in dieser Berichterstattung da auch immer wieder. Es gibt erstmal Kämpfe, die finden eben abgeschirmt in dieser Halle statt. Also da sind dann die Männer unter sich und da gibt es dann verschiedene quasi Altersklassen, die gegeneinander im Kampf antreten, wie auch immer der aussieht. Das weiß man natürlich nicht, weil da halt selten mal jemand reinkommt. Auf einem Platz, der ist jedes Jahr derselbe, stehen die quasi auf so eine Art Turm aus Backstein und lassen sich in die Menge fallen und werden eben aufgefangen, von der Menge gefeiert und fühlen sich eben wie Könige. Dazu gibt es auch so ein paar YouTube-Videos, zum Beispiel hier. Also die stehen da auf diesem Turm und werden eben gefeiert wie die Könige. Die Polizei steht in der Menge und feiert mit. Also irgendwie wirkt das Ganze so wie so ein sehr Men-Supporting-Men- Veranstaltung, wo irgendwie einmal im Jahr ist irgendwie The Purge auf Borkum. Ja, sehr, sehr viel Energie wird eben von diesem Verein Borkumer Jungs oder wurde darauf verwendet, das vor Berichterstattung zu schützen.
Das ist ja immer ein besonders gutes Zeichen. Das heißt, die ahnen wahrscheinlich schon, wie das von außen wirkt.
Ja, der Klaas-Ohm mag das nicht, hieß es in einem Post.
Ja, der Klaas-Ohm, der mag nicht so gern mit der Presse sprechen.
Jetzt müssen sie natürlich mit der Presse sprechen, weil jetzt liegt das Ganze irgendwie da und irgendwie war es ein bisschen viral.
Ja, es gab einen riesen Aufschrei, also das hat man natürlich jetzt schon mitbekommen. Ich war jetzt nur nicht so, jetzt in jedem Detail drin, was da jetzt genau passiert. Aber dass es jetzt eine hochproblematische Sache ist und dass jetzt auch ja schon Konsequenzen und Demos nach sich gezogen hat, genau. Das ist jetzt natürlich schon einem begegnet.
Genau, und hier gab es jetzt eben zuerst mal ein Statement vom Vorsitzenden dieses Vereins.
Die Gewalt gegen Frauen war nie ein großer Bestandteil von dem Fest. Nun ist es ganz klar, dass es auf jeden Fall kein Bestandteil mehr sein wird und das auf jeden Fall für die Zukunft, das steht ganz klar vom Verein aus fest.
Es war nie ein großer Bestandteil, dass wir die Frauen geschlagen haben.
Ja, und
haben.
Ab jetzt ist es überhaupt kein Bestandteil mehr. Also es war nie einer und es wird da jetzt auch in Zukunft nicht mehr sein, weil es war eh nie einer. Hä?
Ja, also da sind jetzt manche Männer nicht ganz so einsichtig, auch Überraschung, und sagen, ja, früher haben wir die Frauen mit dem Kuhhorn schon geschlagen, aber das haben wir in den letzten Jahren auch immer so ein bisschen mehr in den Hintergrund rücken lassen.
Leute, wir machen das auch nicht mehr, dass wir die
Frauen so in der Luft aufspannen und schlagen. Das machen wir schon jetzt ein paar Jahre auch nicht mehr.
Stimmt, seit letztem Jahr schon nicht mehr.
Wir lassen die Frauen auch in Ruhe, wenn sie das nicht möchten. Also sie haben schon eingesehen, ein bisschen was müssen wir ändern. Aber so richtig was ins Rollen gekommen ist eben erst jetzt dieses Jahr durch diese Berichterstattung.
Und Klaas-Ohm wird jetzt woke.
Ja, tatsächlich sind da einige auch einsichtig. Es gab zum Beispiel auch einen ehemaligen Klaas-Ohm, der gesagt hat, das war halt total der krasse Gruppenzwang und ich habe mich da irgendwie total mitreißen lassen und das Frauenbild, was da irgendwie ja so ein bisschen miterzählt wird, das hinterfragt man oder habe ich in der Vergangenheit nicht hinterfragt. Die Polizei hat erstmal gesagt, naja, in den letzten Jahren sind keine Anzeigen eingegangen, so sehen sie nicht so ein richtiges Problem und der Bürgermeister hat gesagt, ja, das ist halt eine Tradition. Also alle sind da irgendwie so mittel-aware, dass das irgendwie vielleicht...
Also es riecht jetzt nicht danach, dass da jetzt wirklich die großen Konsequenzen leidenschaftlich gezogen werden.
Genau, und dann gab es eben, hast du schon angesprochen, eine Demo.
Mit Klaas-Ohm rufen demonstrieren am Sonntag rund 150 Borkumerinnen auf der Insel für den Erhalt des umstrittenen Nikolausbrauchs.
Außenstehende verstehen einfach nicht, was Klaas-Ohm tatsächlich bedeutet, reduzieren jetzt alles komplett auf die Gewaltschiene. Dabei ist Klaas-Ohm einfach so viel mehr. Es ist nur ein kleiner Bruchteil dessen, was wir jedes Jahr feiern.
Also du siehst eine große Gruppe an Frauen, die meisten schon etwas älter, aber auch einige junge, wie jetzt zum Beispiel die hier gesprochen hat. Und die sagen, lass unseren Klaas-Ohm in Ruhe, wir wollen das weiter haben und verteidigen das. Also irgendwie lässt einen das komplett ratlos zurück. Leute, what is going on?
Also die Leute auf Borkum wollen einfach den Klaas-Ohm behalten. Ja. Auch mit der Gewaltschiene. Auch wenn wir das jetzt hier zynisch von den Medien nur auf die Gewalt gegen Frauen reduzieren.
Es ist ein kleiner Teil nur halt.
Es ist so ein kleiner Teil. Also ja, wir schlagen Frauen, aber nicht nur.
Das ist alles so cursed irgendwie. Und ja, also
wir haben die ganze Zeit aus Friesenwitze darüber gemacht, dass sie sich ans Fenster stellen, wenn es blitzt, weil sie denken, dass sie fotografiert werden. Währenddessen verprügeln die Frauen mit irgendwelchen Kuhhörnern.
Ja, und ich habe noch gelesen, dass Gewalt gegen Frauen bis weit ins 19. Jahrhundert zu vielen Festen in Deutschland gehörte und dass es immer irgendwelche Prügelmänner gab und dass das so ein bisschen so ein blinder Fleck in der deutschen Geschichte ist und dass das Ganze aber sich eigentlich überall dann irgendwann erledigt hat. Also Borkum, why? Seid ihr die irgendwie Einzigen, die daran festhalten wollen? Das gibt irgendwie so einen, ja, so einen weirden Schutzraum, wo sich da sehr, sehr viele dran beteiligen, um diese Tradition aufrechtzuerhalten. Beziehungsweise natürlich gab es jetzt erste Gegenstimmen, die in der Doku zu Wort kommen und sagen, nee, also wir finden das auch nicht gut. Ja, es ist irgendwie so ein sehr ambivalentes Ding. Und das Fest hat ja, wenn wir aufnehmen heute, am 6. Dezember, gestern Nacht stattgefunden, also in der Nacht auf heute. Und Stand jetzt ist es friedlich abgelaufen. Wir konnten keine Körperverletzungsdelikte oder körperliche Übergriffe feststellen, die mit dem diesjährigen Klaas-Ohm-Fest in Verbindung stehen, sagte ein Polizeisprecher heute Morgen. Ja, das sind doch erfreuliche Nachrichten. Niemand wurde verletzt. Happy Nikolaus.
Okay, naja gut. Wollen wir Ihnen das mal durchgehen lassen? Aber wahrscheinlich so viele JournalistInnen waren jetzt nicht vor Ort oder wie sah das aus?
Ich glaube, das war jetzt schon sehr präsent
schon, ne?
Und da waren jetzt Kameras dabei und sie haben dieses Jahr halt quasi darauf verzichtet, das Prügeln zu machen.
Ja, sie waren so, dieses Jahr müssen wir uns einmal benehmen, nächstes Jahr haben die Leute das vielleicht vergessen.
Sie wollen ab jetzt das ohne Prügeln machen, also dass die Frauen da dran teilnehmen können. Sind wir mal gespannt.
Jetzt nehmen die uns auch noch das Frauenprügeln weg.
Gucken wir mal, was passiert. Ich finde das irgendwie so krass. Die machen das seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vielleicht mehr oder weniger unbemerkt auf dieser kleinen Insel.
Keiner hat's gecheckt.
Und dann kommt einmal so eine Doku oder es kommt jemand, hinterfragt das und die Post geht wirklich ab überall,
ja,
im Internet.
Sehr interessant.
Und da fragt man sich auch, was schlummert noch so alles an Traditionen und fragwürdigen Bräuchen auf deutschen Inseln, in deutschen Dörfern.
Oh ja.
Alles rund ums Oktoberfest mal ausgenommen.
Ja, das sind ja die Sachen, die man mitbekommt.
Da schlummert was.
Genau. Aber da gibt es bestimmt in ganz vielen kleinen Dörfern so ganz merkwürdige Bräuche, von denen wir alle noch nichts gehört haben.
Und da haben wir letzte Woche im Büro drüber geredet und hat ein lieber Kollege von uns, Max Schmidt aus der Redaktion.
Ach Max!
Ganz Grüße. Liebe Grüße. Eine unglaubliche Geschichte erzählt aus seinem Heimatort in Hessen. Und ich will das nicht selber erzählen, deswegen hat er netterweise für uns eine kleine Sprachi aufgenommen. Triggerwarnung, Rassismus.
Oh Gott.
Das lasse ich, ja, das reicht vielleicht
schon. Gott.
In meiner Heimat in Mittelhessen gibt es die weirde Tradition vom Grenzgang. Das ist ein Riesenfest, das findet nur alle 7 Jahre statt und ist im Prinzip eine große Wanderung. Man läuft so die alten Ortsgrenzen ab, weil im Mittelalter manchmal die Nachbarorte Grenzsteine verschoben haben. Gerade die Stadt Biedenkopf hat da noch eine, ich sag mal, historisch sehr umstrittene Figur mit dabei. Dieser Wanderzug wird angeführt von dem M. Das ist ein geblackfaceder Mann in einem lustigen mittelalterlichen Kostüm und einem Säbel in der Hand. Und der tanzt so und der hat so gute Laune. Und hinter ihm sind 2 Wettläufer. Das sind auch 2 Männer in historischen Gewändern. Und die peitschen den M die ganze Zeit über aus.
Was?
Und die Leute in Biedenkopf verstehen die Kritik überhaupt nicht daran. Die finden, das ist die größte Ehre quasi in Biedenkopf der M zu sein.
Mhm.
Die verstehen gar nicht, was daran problematisch sein könnte.
Nein, aber das muss man auch mal wirklich sagen, dass so diese ganzen rassistischen Darstellungen auch in so Stadtwappen und so, und auch Straßennamen.
Und teilweise noch Heilige Drei Könige.
Genau, also das ist wirklich, das ist so wenig angekommen bei ganz, ganz vielen
Total.
Leuten. Da muss man wirklich mal, also uff.
Das ist wirklich ein riesiges What the fuck is going on in Biedenkopf. Und ich würde gerne mal wissen, was in unserer Community alles so abgeht in den Heimatorten.
Oh ja.
Die Sachen müssen nicht so hochproblematisch sein wie der von unserem Kollegen Max. Es kann gerne auch einfach absurd sein. Schickt uns doch mal Nachrichten. Dann können wir die Highlights hier im Podcast verlesen.
Da schlummert viel, das sage ich dir.
Wenn ihr irgendwas wisst, was ihr selber erlebt oder gehört habt an komischen Bräuchtümern, an weirden Traditionen, dann schickt ihr uns doch super gerne mal per DMs. Die sind ja offen und auch per Mail. Die gehen wir am Ende nochmal durch. Da können wir hier mal quasi mit der Taschenlampe im Podcast ein bisschen reinleuchten.
Ja, ich habe da tatsächlich was Kleines.
In tiefe Wälder. Ich weiß, dass du was hast. Immer
eine Giggleskerb.
Ja, immer wenn es um Traditionen geht, dann kommt von Miguel, ja, wie die Giggleskerb.
Ja, bei uns gibt es die Giggleskerb in Aschaffenburg. Und da, das ist quasi so ein kleines Fest, wo halbe Hähnchen, Pommes und Bier gibt und vielleicht noch ein Karussell. Und da wird jedes Jahr ein als Huhn verkleideter Mensch geköpft oder begnadigt, ich weiß es gar nicht. Ich war da noch nie vor Ort. Ich kenne das nur vom Hören sagen. Das ist aber bei uns in der Stadt auf jeden Fall tief verankert.
Miguel, grab dich doch nochmal ein in deine Giggles-Cap und ihr anderen...
Mein letzter Wunsch, bevor ich sterbe, noch einmal auf die Giggles-Cap. Ist der Spruch zur Giggles-Cap, ja.
Um Gottes Willen. Ja, Leute, schickt uns das bitte gerne. Ich freue mich drauf. Hab auch ein bisschen Angst, aber ja, mehr dazu dann hoffentlich nächste Woche.
Sehr spannend.
Und damit komme ich jetzt erstmal aus den Klaas-Ohm-Tabs raus. Mal gucken, wie es in den nächsten Jahren so läuft, aber für dieses Jahr bin ich erstmal fertig damit.
Caro, ich würde dich diese Woche auch gerne einfach mal ins kalte Wasser werfen, damit ich dieses Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat, genauso erwischt, wie es mich erwischt hat. Es war nämlich einfach ein Reel. Ja, die unergründlichen Wege des Algorithmus hat mir einfach Folgendes gezeigt. Ich weiß nicht genau warum, aber schau dir das mal an.
Es ist ein Mentholtabak. Das ist wie wenn man einen scharfen Kaugummi kaut. Das muss man üben, weil du musst natürlich wissen, wie weit ich Ideen in den Rechnerraum zurück, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss jetzt erbrechen, ich muss husten oder ich muss niesen.
Ja, was hast du gesehen, liebe Caro?
Ich sehe eine Frau, die vornüber gebeugt über dem Tisch hängt und sich ohne Ende Tabak, Schnupftabak in die Nase
stopft. Muss man sagen. Es wird schon einfach gestopft.
Es wird emsig gestopft.
Emsig. Und dann gibt sie dieses Interview mit diesen braunen, vollgestopften Rändern unter der Nase. So ganz casual erzählt sie dann von ihrem Schnupftabak.
Das mache ich, das macht sie gerne. Sie muss nur aufpassen, dass sie nicht kotzt.
Oder niest oder hustet, wie auch immer. Ja, das Ganze war ein Beitrag von Tirol TV, der mir einfach so aufgeploppt ist. Der hat mich natürlich in ein magischeres Land katapultiert als Oz, nämlich nach Österreich. Ich weiß nicht, wie der Algorithmus darauf gekommen ist, dass das etwas für mich sein könnte. Ich habe noch nie Schnupftabak genommen. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der tatsächlich Schnupftabak genommen hat. Auch Kautabak habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen.
Du bist auch nicht Raucher, also es ist eigentlich gar nichts für dich.
Ich habe mit Drogen gar nichts am Hut. Ich habe noch nie geraucht, nie gekifft, nie Alkohol getrunken, gar nichts. Ich habe einmal als Sechsjähriger ein Mont Cherie für ein Ferrero Küsschen gehalten, das gegessen, das war mein schlimmster Rausch. Aber ansonsten gar nichts. Ich habe den Eindruck, dass mittlerweile vielleicht der Algorithmus gecheckt hat, dass wir diesen Podcast hier haben und der mir jetzt mit Absicht solche kuriosen Beiträge schickt, das damit
testet,
ich hier drüber reden kann,
wie
ob wir das aufnehmen.
Wie weit können wir gehen?
Ja, und jetzt habe ich eben diesen Bericht gefunden, da bin ich jetzt hängen geblieben, weil diese Person, ich fand dieses Bild so lustig, dass sie halt mit dieser vollgestopften Nase dieses Interview gegeben hat. Es sah schon sehr merkwürdig aus, wirklich so hochrote Augen und diese Nase voll mit diesem braunen Pulver. Ja, und da bin ich jetzt tabmäßig mal scharf links abgebogen und habe versucht, diesen gesamten Bericht ausfindig zu machen und wurde auch fündig. Da habe ich dann herausgefunden, dass die Person, die da eben gesprochen hat, natürlich auch einen Namen hat, nämlich Waltraud Zobel-Wiedemann war das. Und sie ist die Vorsitzende des einzigen Schnupfvereins Österreichs mit dem wunderschönen Namen Schnupfclub Schattwald. Also Waltraud Zobel-Wiedemann aus dem Schnupfclub Schattwald. Und da war ich natürlich hooked spätestens ab dieser Information.
Ja, der Schnupfclub.
Es gibt quasi Schnupfclubs.
Clubs für Schnupfer.
Zum Schnupfern. Ja, also zum, ja. Also, zum Schnupf. Es ist heute eine große Zungenbrecherfolge. Also, es wird geschnupft im Schnupfclub Schattwald.
Waltraud schnupft im Schnupfclub Schupftabak.
Waltraud Zobel-Wiedemann aus dem Schnupfclub Schattwald. Ja, also da gehen wir nochmal in den Bericht rein.
Waltraud ist den Tränen nahe. Aber nicht, weil sie traurig ist. Waltraud ist nämlich Schnupferin. Und ja, Schnupfen ist ein Sport, bei dem man Schnupftabak so schnell wie möglich durch die Nase zieht.
Schnupfen ist ein Sport, habe ich jetzt rausgefunden. Und es gibt offensichtlich Leute, die sich in Schnupfvereinen organisieren, um diesen Schnupfsport hochprofessionell zu betreiben.
Ja, aber was ist jetzt da der Sportaspekt? Also geht es darum, wer am schnellsten schnupft, am meisten schnupft, am längsten irgendwie schnupft? Ist das einfach das gemeinsame Schnupfen, was sie irgendwie mit sportlichem Ehrgeiz irgendwie... Ja. Regelmäßig dann sich ermutigen, komm, bleiben am Ball mit dem Schnupfen.
Ja, das habe ich mich jetzt natürlich auch alles gefragt und habe dazu jetzt natürlich meine Tabs geöffnet, um mal nachzugucken, in was für eine geile Nische ich da jetzt schon wieder vorgedrungen bin, und ich habe jede Menge gefunden. Also erstmal, bevor ich dir die Regeln zu diesem professionellen Schnupfen erkläre, kann ich dir sagen, dass es in Deutschland auch Schnupfvereine gibt, und zwar sehr, sehr viele. Da gibt es so schöne Clubnamen wie den Schnupfclub Dechendorf e.V., Ilmtaler Schnupfergilde 1977, den Schnupferclub Latsch, Schnupferfreunde Knodorsch, Kno, Knodorf Irsching, Schnupferfreunde, Knodorf Irsching. Was mir auch besonders gut gefallen hat, der Verein Mausfall Schnupfer Unterbruch. Also und. Es ist auch in Deutschland ein Riesending, von dem ich bisher noch nichts gewusst habe. Also bevor jetzt hier uns die Kritik ereilt, dass wir uns hier über Kleinstädtenamen und Dorfnamen lustig machen. Ich selbst komme aus einem Stadtteil, der heißt Aschaffenburg-Schweinheim. Also ich weiß, was
Schweinheim
heißt. Schnupfclub Aschaffenburg-Schweinheim und das liegt direkt neben Geilbach, also calm down, ich weiß, wovon ich rede. Ja, aber diese Vereine treffen sich dann eben zum gemeinsamen Schnupfen. Das ist wohl eine Tradition, die vor allem rund um die Alpen betrieben wird und da gibt es strenge Regeln. Also diese ganzen Sachen, die du dich gerade gefragt hast, das kann ich dir genau erzählen. Es gibt sehr, sehr viele Regeln, die man beachten muss. Das heißt, es ist nichts für Alltagsschnupfer. Sondern da muss man schon ein Wettkampfschnupfer sein. Das sind alles Begriffe, die ich aus diesen Berichten, die ich gelesen habe, mitgenommen habe. Und zwar läuft dieser Wettkampf folgendermaßen ab. Und zwar hat man 5 Gramm Schnupftabak und 60 Sekunden Zeit, möglichst ohne zu krümeln, sich diesen Schnupftabak in die Nase zu stopfen. Und das ist sehr schwer, weil 5 Gramm ist so ein gehäufter Teelöffel in etwa. Das ist gar nicht so einfach. Und das muss jetzt in dein kleines, süßes Nasenlöchlein rein. Da muss man erstmal sagen, schaffe ich, wenn man da diese 5 Gramm gehäufte Teelöffelgröße Schnupftabak vor sich hat. Und das hat auch ein Nikotingehalt von einer Packung Zigaretten.
What?
Eine Packung Zigaretten stopft man sich in die Nase und die Krümelreste, die man dann übrig lässt.
Aber als Sport?
Ja, als Wettkampf. Also ganz schnell, also 60 Sekunden Zeit, dir das in die Nase zu stopfen.
Oh, ich spüre gerade dieses Kribbeln in der Nase. Das muss. Oh.
Ja, und die Krümelreste werden hinterher wieder zusammengefegt und abgewogen und dann vom Ergebnis abgezogen.
Achso, also, ich dachte, du sagst, es ist recycelt für den X.
Nein, das wird quasi, man darf nicht so viel verlieren, weil das muss alles komplett in die Nase rein. Und zwar mit dem Finger, mit nur einem Finger. Das ist ganz wichtig. Du darfst nur einen Finger nutzen. Und wer während des Wettbewerbs niest, ist disqualifiziert.
Okay.
Also das sind die Regeln. Und da braucht es Technik. Ich habe da ganz tolle Sätze gelesen, wie man stopft es eher in die Nase, als dass man es zieht. Das sagt zumindest Andreas Künke von den Schmalzler-Freunden im mittelfränkischen Markt Erlbach, Landkreis Neustadt an der Eischbad Windsheim, falls es euch interessiert hat. Ja, wer jetzt denkt, ja gut, da haben vielleicht jetzt so Leute wie Mai Krüger oder Thomas Gottschalk einen Heimvorteil, weil die natürlich
große
eine größere
Nase
haben mit ihren Supernasen. Nein, da hat auch Waltraud Zobel-Wiedemann aus dem Schnupfclub Schattwald einen Merksatz.
Viele denken, da hat man kleine Nase, da kann ich gar nicht schnupfen. Es liegt an der Technik, nie an der Nase.
Es liegt an der Technik, nie an der Nase, fand ich einen ganz, ganz tollen
Sehr
Satz.
Sehr guter Satz.
Ja, also nachdem ich diese Regeln geklärt habe, habe ich jetzt mal geguckt, wie sieht es in diesem Verein aus und habe ja eben etliche Anlaufstellen gefunden, wo man nochmal so ein bisschen nachgoogeln kann. Und es gibt wirklich unzählige Leute, die sich da tummeln und sich zum Schnupfen treffen. Und ich habe das jetzt eher auch so mit älteren Leuten assoziiert, aber da sind durchaus auch junge Leute so in unserem Alter dabei.
Eigentlich tut's eher weh, weil du es auch richtig reindrücken musst. Also ich glaube, man kann das jetzt nicht als schönes Gefühl beschreiben. Und wir machen das auch alle nicht, weil es so toll ist, sich das Zeug in die Nase zu hauen, sondern wie gesagt, wegen dem Zusammenhalt und weil es in der Gruppe einfach so viel Spaß macht.
Hä? Es macht keinen Spaß, es tut weh.
Ja.
Wir machen das wegen des Zusammenhalts. Spielt doch Mario Kart oder irgendwas anderes.
Aber in der Gruppe ist es irgendwie schön. In der Gruppe ist es irgendwie schön.
Ja, da sind wir wieder bei weirden Traditionen, die man einfach scheinbar nicht hinterfragt. Wenn es doch weh tut und es keinen Spaß macht, hört doch auf, macht was anderes, was in der Gruppe im Zusammenhalt was Spaß macht.
Ja, oder raucht halt eine Zigarette, aber das ist halt wirklich
Hasch.
So. Aber es ist wirklich so eine Packung. Caro Worps ruft zum Rauchen auf in ihrem Podcast.
Unser Tipp aus der
ARD.
Nimm doch einfach andere Drogen.
Ja, ich weiß auch, dass so hier, wie heißt es, diese Snooze, das ist so Oraltabak, was man sich so hinter die Lippe klemmt. Das ist irgendwie auch, glaube ich, wieder so ein Trend in der Jugend. Aber wirklich Schnupftabak ist für mich so ein Opa-Ding.
Ja,
das ist
und Kautabak
so
auch, das kenne ich höchstens aus so einem Lucky Luke-Comic.
Ja, total. Also, dass das irgendwie Leute freiwillig immer noch machen und dann auch als Wettbewerb, finde ich jetzt höchst zass.
Also, fand ich auch sehr, sehr kurios. Und dann wurde es natürlich noch ein bisschen kurioser, denn dieser Wettbewerb wäre natürlich nichts ohne eine echte Schnupf-Weltmeisterschaft.
Um Gottes Willen.
Sie alle haben die Nase gehörig voll und kriegen doch nie genug. Über 200 Frauen und Männer aus Österreich, der Schweiz, den USA und Deutschland schnupfen um die Ehre und die Weltmeisterkrone.
Das Ganze ist unterlegt mit Schnittbildern von Leuten, die sich einfach dieses Zeug in die Nase stopfen mit aller Gewalt.
Ja, oder die so apathisch in die Ferne gucken, weil sie irgendwie nicht mehr können.
Und dann so nach oben und dann kriegen die so eine Medaille umgehangen, aber dürfen dieses Zeug nicht aus der Nase bröseln lassen.
Und sie dürfen nicht niesen vor allem.
Ja, weil sonst disqualifiziert.
Leute, bitte geht nicht mit Schnupftabak in Wicked und niest kurz vorm Finale.
Ja, aber ist das nicht merkwürdig? Das ist scheinbar auch in den USA ein Ding. Also die USA hat auch ein Team dabei bei der Schnupf-Weltmeisterschaft. 30 Mannschaften treten da gegeneinander an. Dieses Jahr hat die Weltmeisterschaft in Luzern stattgefunden mit Teams aus Österreich, Schweiz, Deutschland und den USA. Und auch das wird mit einem riesigen Tamtam gefeiert. Da gibt es einen riesen Festzug und auf der Webseite 20 Minuten, das ist irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Lokalmedium, was ich gefunden habe, gab es einen vollständigen Live-Ticker, in dem ich jeden schönen Moment dieser Schnupf-Weltmeisterschaft nochmal nachlesen konnte. Da gab es auch so schöne Sätze wie: Unglaublich, wie schnell das ging. Alle Schnupfenden haben es hinter sich. Wir sind der Zeit voraus. Typisch Schweiz, meint der Moderator dazu. Oder auch: Den zweiten Rang belegen die Kesseltal-Schnupfer Unterbuch und auf dem dritten Platz die Damenmannschaft des Schnupfclubs Dingensweiler. Die haben auch alle irgendwie so ähnliche Namen und es hat richtig Spaß gemacht, da sich so ein bisschen durchzulesen. Und irgendwie fand ich es so merkwürdig und komisch, wie casual die da einfach sich so Nikotin in die Nase stopfen, als Wettkampf mit der Aufgabe, wer schafft quasi am schnellsten, am meisten sich von diesem giftigen Zeug sich in die Nase zu schieben, weil das Ganze hat natürlich auch einfach Gefahren, ne? Also Nikotinvergiftung, Übelkeit, Vergiften, Herz-Kreislauf-Beschwerden kann das zur Folge haben, man kann natürlich auch einfach süchtig werden, also wirklich eine Packung Zigaretten. Dementsprechend ist es auch nicht verwunderlich, dass die Weltgesundheitsorganisation WHO gesagt hat, dass mehr als 8 Millionen Menschen durch Tabakkonsum sterben jedes Jahr. Also es ist echt nicht so ohne und es trägt natürlich auch zu Herzkrankheiten, Krebs und anderen Krankheiten bei und die sitzen da und ja, stopfen sich das in die Nase und sind ganz fröhlich dabei wegen dem Zusammenhalt. Also das fand ich schon ganz, ganz merkwürdig.
Ja gut, ja, andererseits sind wir beide süchtig nach Wicked.
Jeder hat seins.
Jeder hat seine kleinen Sachen.
Ja, kann bei anderen auch zu Übelkeit. Ja, aber ich finde es trotzdem irgendwie so merkwürdig, dass so solche Traditionen immer irgendwie mit Alkohol und Nikotin und zu so diesen ganzen Sachen oft so verbunden ist.
Ja, irgendwie schon auffällig.
Also überhaupt auch generell, dass es dann so in so Arbeitskontexten und oder privat, also wie viele Aktivitäten, die man als erwachsener Mensch machen kann, sind immer irgendwie mit Betrinken verbunden und dass es einfach so vorausgesetzt wird, auch gerade im Arbeitskontext, ja, da gehen wir mal ein Trinken oder da trifft man sich da werden so Geschäfte gemacht, da kommen die Leute zusammen. Also ich als jemand, der halt gar keinen Alkohol trinkt, dem fällt es schon immer mal wieder auf, dass man sagt, ah ja, okay, also da ist man jetzt nicht dabei oder da muss man sich irgendwie was anderes suchen. Und das, ja, keine Ahnung, ist irgendwie so ein bisschen komisch und ist mir jetzt da bei diesem Thema auch nochmal besonders aufgefallen.
Was natürlich ganz oft passiert, wenn man auf Partys ist, dass einem Leute natürlich Alkohol anbieten als Getränk und egal, ob man jetzt nie Alkohol trinkt oder wie ich an manchen Abend einfach keinen Bock hat, Alkohol zu trinken, man sagt, nein, danke, dass dann so ein, ach komm, oder ja, komm ein.
Da
oder
wird ein riesen Ding draus.
Dann kriegt man noch so einen Shot unter die Nase gehalten. Und so, nein, ich will es einfach nicht. Und dann wird auch beleidigt reagiert teilweise.
Die Leute nehmen das persönlich einfach.
Ja, das steckt noch ganz, ganz tief drin in unserer Gesellschaft einfach.
Ja, und was ich auch immer wieder höre, dass die Leute das nicht glauben können, wenn ich sage, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe, dann sind die dann immer so, oh nee, das könnte ich nicht, aber finde ich stark.
Versuch's doch mal.
Ich find's super, dass du das so machst. Aber dann selber, also ich habe auch mal nicht getrunken, ein Wochenende. So nach dem Motto. Also es gibt unzählige Gründe, warum man irgendwie keinen Alkohol oder nicht rauchen will. Man muss sich da irgendwie immer so rechtfertigen. Das nervt irgendwie.
Aber ich habe letztens auch noch eine Studie gesehen, dass der Alkoholkonsum sehr zurückgeht in der Gen Z und den darauf folgenden Generationen. Also dass das ein rückläufiges Ding ist. Dass deswegen auch so Kneipen und Clubs und so auch Probleme kriegen, Umsatz zu machen, weil weniger Alkohol getrunken wird. Die haben Twitch, die haben Knossi, die brauchen sich nicht mehr irgendwie Alkohol reinscheppern.
Ja, trotzdem fand ich es sehr skurril, mir diese Wettbewerbe anzugucken, dieses Messen darin, wer kann jetzt besonders viel Schnupftabak, was sich quasi bis ins Gehirn hochzieht. Und also ich fand das wirklich so Viertel vor Bier-Nominierung. Ist nicht mein Cup of Tea. Ja gut, wer daran Spaß hat und die Gefahren mit im Kopf, keine Ahnung.
Bier-Nominierung als deine Referenz ist auch komplett geil.
Das war doch mal so 2015 so ein Ding auf Facebook, ja, dass sich dann so Leute so gegenseitig nominiert haben, Bier zu ätzen.
Das ist bei dir komplett hängen geblieben, ja klar.
Ja, das war für mich, das war genau meine Pubertätszeit. Ich war so, hoffentlich nominiert mich keiner für Bier-Nominierung.
Ja, oh nein.
War ganz, ganz komisch. Trotzdem fand ich die Ausschnitte zu diesen Wettbewerben sehr, sehr skurril und sehenswert mit interessanten Charaktern oder wie die SWR-Landesschau Baden-Württemberg sagt.
Jeder kann es spüren in der Festhalle. Schnupfer sind wirklich ein fröhliches Völkchen und sehr gesellig.
So, sehr gesellig sind sie, das möchte ich gar nicht bezweifeln. Ja. Und damit schließe ich die Tipps
für diese Liebe Grüße gehen raus an alle SchnupferInnen.
Ja.
Wenn ihr da draußen auch SchnupferInnen seid oder ihr habt weirde Bräuche und Traditionen im Kopf, die ihr uns zuschicken wollt, oder ihr habt generell zu viele Tabs offen und Rabbit Holes, in die ihr euch eingebuddelt habt, all das könnt ihr bitte uns schicken. Zum einen per Mail an toomanytabs@ndr.de.
Oder aber an unsere Social-Media-Kanäle, da heißt du @karowops und ich @miguelr_aus_a. Da sind die DMs auch immer offen für Anregung, Kritik, Nachträge
Kritik
oder neue
Themen.
Kritik
nicht so gerne, lieber Lob.
Ach, ich kann mir schon vorstellen, dass wir heute sehr viel, also von dem ein oder anderen Klarsom oder Schnupfer vielleicht ja ein bisschen Feedback bekommen
ja,
sollten.
Ja, wie nach den Glockenbumsern haben wir so viel Ärger bekommen. Leute aus Borkum, bitte schickt mir keine DMs dazu, wie cool das ist und dass ihr das unbedingt behalten wollt. Ich habe die Dokus jetzt alle gesehen und die Demos. Es reicht.
Und damit verabschieden
Stopp.
Wir beide uns. Ach so.
Weißt du, wonach wir beide nämlich wirklich richtig süchtig sind?
Oh.
Ja?
Hm? Cross-Promo.
Nach einer guten Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Wir empfehlen euch diese Woche mal wieder Flexikon. Alle zwei Wochen gibt es neue Folgen von unseren Kolleginnen Steffi Banowski und Anne Radatz, in denen sie nach Antworten auf Fragen suchen, die ihr euch unbedingt mal stellen solltet.
Da werden zum Beispiel solche Fragen bearbeitet, wie was es mit Phobien auf sich hat und warum Menschen Angst vor Watte oder Clowns haben. Oder auch was diese magische Verbindung von Zwillingen eigentlich zu bedeuten hat, woher die kommt. Hört da doch auf jeden Fall mal rein in Flexikon, überall wo es Podcasts gibt, aber natürlich vor allem in der ARD Audiothek.
Cross-Promo Ende. Ja, Leute, das war's von uns.
Ja, dann sagen wir tschüss und bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Max Roloff und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.